Guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr das bei der Hitze hier in den Gottesdienst geschafft habt. Und ich grüße auch alle, die im Livestream zuschauen oder sich später vielleicht auch die Predigt oder den Gottesdienst noch anschauen. Das Thema heute: Berufung und Befähigung. Und es geht um den Propheten Jeremia. Wisst ihr, dass ich zu den Menschen gehöre, die oft den Schluss eines Buches lesen, bevor sie das Buch beenden? Ich lese dann immer so den Anfang. Und wenn ich dann weiß, worum es geht und auf was es dann hinläuft, dann lese ich immer erstmal so das letzte Kapitel. Das entspannt mich total und dann kann ich das Buch genießen. Und manche Leute finden das ganz komisch. Ich mache das sogar mit manchen Tatorts so. Also wenn er nicht gut ist, dann schaue ich mir, wer ist gestorben, und dann schaue ich mir, wer hat ihn umgebracht, so die letzte Viertelstunde. Und ich glaube aber, mit der Bibel machen das manche Leute ganz genauso. Wir überspringen quasi 2000 Jahre oder 5000 Jahre Geschichte genau genommen, die ganze Vorgeschichte, die Grundlage, und wir fangen gleich mit Jesus an. Dann erfahren wir noch, dass es am Ende ein super Happy End gibt mit neuem Himmel und neuer Erde. Und das, was vorher war, ja, wir wissen, dass er war mal eine Schöpfung und ein Sündenfall und Adam und Eva, die Geschichte kennen auch noch alle. Aber den Rest skippen wir oft, überspringen wir. Ich kenne sogar, also ich habe schon gehört, dass manche gesagt haben, aus dem Alten Testament brauchen wir nicht mehr predigen. Das ist alt, das gehört uns nicht, das ist nicht für uns, das ist für die jüdischen Menschen. Aber das stimmt nicht. Deshalb spreche ich auch, also wie in der Bibel, und bei uns steht Altes Testament, Neues Testament. Mir ist es wichtig, dass der erste Teil, das Alte Testament, genauso gepredigt und bekannt ist, wie der zweite Teil. Deshalb spreche ich auch immer, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, vom ersten Teil der Bibel und zweiten Teil und nicht von Altem Testament, als wäre das nicht mehr gültig. Jeremia kommt aus dem ersten Teil oder steht in dem ersten Teil der Bibel. Wir müssen wissen, dass die Bibel eigentlich eine, also wenn man das sozusagen so Netflix, ne, eine ganze Serie, also eine Staffel von Folgen ist, die anfängt mit der Schöpfung und aufhört mit der Offenbarung. Und jede Folge, jede Serie dazwischen hat eine Bedeutung. Und erst wenn wir das ganze Bild kennen, verstehen wir auch das, was Jesus gesagt hat. Es fängt an, ja, mit der Schöpfung, Sündenfall, Turmbau von Babel, die große Flut und Noahs Arche, Abraham, Isaak, Jakob, Josef in Ägypten, Mose und die Befreiung aus der Sklaverei, der Bund Gottes mit dem Volk Israel, die Gebote, dann die Zeit der Richter, dann die Zeit der Könige, Saul, David, Salomo, der Bau des Tempels, die Zerstörung des Tempels, erneute Gefangenschaft in Babylon, wieder bringt Gott sein Volk nach Hause, der zweite Tempel und schließlich Jesus. Es gibt einen roten Faden von der Schöpfung, von dem ersten Wort am Anfang bis zur Offenbarung, wenn da steht: Amen, ja, komme bald, Herr Jesus. Das gehört zusammen. Die Geschichte der Welt beginnt mit der Schöpfung. Die Geschichte der Rettung der Welt beginnt mit Abraham. Und alles, was nach Abraham kommt, hängt mit den Verheißungen und mit den Versprechungen, die Gott Abraham gegeben hat, zusammen. Abraham ist sozusagen der Urknall der Geschichte der Rettung der Welt, die das Ganze in Gang setzt. Und nur mal so, zwischen Abraham und König David liegen etwa 1000 Jahre, mehr oder weniger. Zwischen David und Jesus liegen auch etwa 1000 Jahre. Also wir, die wir uns so wundern, so nach 2000 Jahren, das dauert aber lange, Gott hat schon immer in langen Zeiträumen gedacht. Und übrigens, 2033 feiern wir groß 2000 Jahre Auferstehung von Jesus. In Deutschland gibt es da Veranstaltungen und Feiern. 2033, 2000 Jahre Auferstehung von Jesus, wenn wir es noch erleben. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Abraham, David und Jesus, und zwar sowohl geschichtlich als auch geistlich, als auch genetisch. Alles hängt zusammen. Nach David wird sein Sohn Salomo König, und unter König Salomo hat das Reich, das Königreich Israel, seine Blütezeit. Aber nach Salomo spaltet sich dieses Reich in ein Nordreich Israel, in ein Südreich Juda. Und die meisten Könige, die nun kommen, sowohl im Nordreich als auch im Südreich dauert es ein bisschen länger, aber im Nordreich sofort, die meisten Könige, die jetzt kommen, sind korrupt, machtgierig, geldgierig, beuten das Volk aus und gehen zum Götzendienst über. Sie beachten also nicht mehr die Gebote Gottes, und statt dem Gottesdienst im Tempel wird nun Götzendienst praktiziert. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das Nordreich fällt zuerst, es wird von den Assyrern erobert und geplündert, die Bevölkerung versklavt, und 200 Jahre später dann auch das Südreich. Und Jeremia ist einer der Propheten, einer der Boten, die Gott sendet, um sein Volk zu warnen, in der Hoffnung, es kehrt nochmal um. In der Hoffnung, es ändert sich und kommt wieder zurück. Jeremia ist ein Prophet des Südreiches. Das Nordreich existiert schon nicht mehr, als Jeremia von Gott berufen wird. Er tritt etwa 627 vor Christus auf, und seine letzte Rede ist etwa 585 vor Christus. Also Jeremia war 40 Jahre lang aktiver Prophet. Er hat in dieser Zeit 5 Könige von Juda erlebt, was schon darauf hinweist, dass das turbulente und unsichere Zeiten waren. Und er erlebt auch noch mit, was Gott ihn ankündigen lässt, nämlich die Zerstörung Jerusalems und die Verschleppung des Volkes nach Babylon. Von den meisten Propheten wissen wir wenig über ihr Leben, woher sie kommen, was sie waren, was ihr Hintergrund ist. Wir kennen nur ihre Botschaft, die aufgeschrieben und überliefert ist. Jeremia ist da eine Ausnahme. Das Buch, das seinen Namen trägt, enthält nicht nur die Botschaften, die er im Auftrag Gottes an die Könige, die Priester und die Berufspropheten weitergibt, sondern wir erfahren relativ viel über seine Herkunft und sein Leben. Wer jetzt aber denkt, das Buch ist eine Art Biografie und man kann da von Anfang bis zum Ende jetzt irgendwie eine spannende Geschichte lesen, dem muss ich leider enttäuschen, denn dieses Buch Jeremia ist wie die anderen prophetischen Bücher thematisch geordnet und nicht chronologisch. Und das macht es ein bisschen schwierig und langwierig, das zu lesen, denn alle Botschaften, die Jeremia an das Volk richtet, sind in den ersten Kapiteln. Alle Botschaften, die Jeremia an die anderen Völker richten, das ist übrigens eine Ausnahme, das machen sonst nicht. Jeremia war ein Prophet für Israel und für die Nationen. Also er kündigt auch Gericht für die Nationen an, stehen auch zusammen. Und dann gibt es noch den Schluss. Und das wäre so ein bisschen so, als würdet ihr meine Predigten auseinandernehmen, die ich halte, und gucken, hier hat sie zum Alten Testament was gesagt und das zusammenstellen, hier hat sie zum Neuen Testament was gesagt und das zusammenstellen, hier hat sie zu dem Thema was gesagt. Das würde ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber so ist es bei diesen Worten, die wir bei den Propheten haben. Die sind gesammelt und eine Rede nach der anderen. Und da kann zwischen einem Vers und dem nächsten Vers 30 Jahre dazwischen sein. Die sind thematisch geordnet. Trotzdem lohnt es sich, das zu lesen. Die Grundaussage seiner Botschaft ist, ihr habt Gottes Wege verlassen und deshalb wird Gott euch nicht mehr schützen. Er kann nicht mehr mit euch sein, weil ihr nicht mehr seinen Willen tut. Und wenn Gott nicht mehr bei euch ist, seid ihr den Feinden hilflos ausgeliefert. Ihr seid verloren, Jerusalem wird zerstört, ihr werdet versklavt, sofern ihr überhaupt überlebt. Wenn ihr nicht umkehrt, ist das beschlossene Sache. Und er beschreibt das mit drastischen Worten und Bildern. Viele schlechte Nachrichten. Und trotz dieser schlechten Botschaft, sozusagen schlechten Nachrichten und Gerichtsandrohung, kommt im ganzen Buch immer wieder vor, das wird aber nicht das Ende sein. Gott wird euch eines Tages wieder herausholen. Gott wird euch retten. Er wird einen neuen Bund mit euch schließen. Und dieser Bund ist nicht nur ein Bund mit euch, sondern mit allen Völkern der ganzen Welt. Alle Völker werden Gott erkennen. Eines Tages wird ein Nachkomme kommen, ein Spross, so wie wir das in diesem Weihnachtslied haben. Und er wird herrschen als gerechter König. Auch immer wieder dieser Ruf zwischendurch, ihr könntet dieses Gericht verhindern, wenn ihr umkehrt. Aber alle Warnungen und Mahnungen laufen ins Leere. Man hört nicht auf Jeremia. Im Gegenteil, Jeremia wird gehasst und verfolgt. Jeremia hatte echt ein krasses Leben. Er verliert alle seine Freunde, die stellen sich gegen ihn. Seine Familie stellt sich gegen ihn. Er zieht den Zorn des Königs, der Könige auf sich. Die herrschende Priesterkaste, auch die sogenannten Propheten. Er wird zeitweise gefangen genommen, er wird geschlagen und gefoltert. Mehrmals haben Leute versucht, ihn umzubringen und Gott hat ihn immer wieder gerettet. Er wird für Wochen in eine schlammige Zisterne geworfen und gefangen gehalten. Gott bestimmt von Anfang an, dass er ledig bleibt und keine Kinder bekommt, weil sein Leben ein Zeichen dafür sein soll, was mit diesem Land passiert. Es gibt hier keine Zukunft für euch. Und er erlebt, wie am Ende die Babylonier kommen, der Krieg ausbricht, wie Jerusalem zerstört wird, wie die Menschen, seine Landsleute, seine Familie getötet und verschleppt werden. Und er selbst wird nach Ägypten verschleppt, wo er wahrscheinlich auch stirbt. Und Jeremia verzweifelt manchmal. Wenn man liest, also man könnte denken, er ist depressiv, aber er ist manchmal wirklich tief deprimiert und verzweifelt, weil er selber diese Anfeindungen hat, weil er sich alleine fühlt. Er ist manchmal wütend über Gott und manchmal wütend über das Volk und er drückt es mit drastischen Worten aus. Es gab Tage, da war das Leben, das Gott für ihn bestimmt hat, für Jeremia, gefühlt zu schwer. Zu viel. Und er wünschte, er wäre nie geboren worden. Und dann klagte er Gott an. Er klagte Gott seinen Frust, seine Zweifel, seine Wut. Und Gott war immer da. Gott hält ihn fest. Er spricht zu ihm, fürchte dich nicht, ich werde dich retten. Ich bin bei dir. Verzweifle nicht. Lass es nicht zu dicht an dich heran, sagt er. Ich mache deine Stirn hart wie ein Kiesel. Ich stelle eine Mauer um dich herum. Nimm es nicht persönlich. Ich werde dich retten. Und er ermutigt ihn. Der Predigttext, zu dem wir jetzt kommen, erzählt uns von dem Tag seiner Berufung. Und ich lese aus Jeremia 1, ab Vers 4 bis Vers 10. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach, mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch viel zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkündige alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, ich werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Und dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Da kam das Wort des Herrn zu mir, so heißt es in Vers 4. Das Wort des Herrn kam zu mir. Man könnte auch übersetzen, es geschah das Wort des Herrn zu mir. Dieser Ausdruck kommt im ersten Teil der Bibel immer dann vor, wenn es um eine Erfahrung der Gegenwart Gottes geht. Jeremia hört nicht bloß eine Stimme irgendwie aus dem Off. Er hat auch nicht bloß einen Gedanken oder einen Brief oder irgendwas oder einen Traum. Gott selbst kam zu ihm und war gegenwärtig. Gott ist im Wort. Gott ist das Wort. Durch dieses Wort erschuf er Himmel und Erde. Und dieses Wort wurde Mensch. Johannes im zweiten Teil der Bibel beginnt so seinen Bericht über Jesus und sagt, er, das Wort, wurde Mensch. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. An Gott glauben ist immer mehr als Worte für wahr halten oder von etwas überzeugt zu sein. Es ist mehr als eine Meinung. Am Anfang allen Glaubens steht diese unmittelbare Erfahrung einer Gewissheit, dass hinter diesem Wort, das zu mir gesprochen wird, eine Realität ist, die größer ist als ich selbst und die meinen Verstand übersteigt. Deshalb ist die Bibel auch mehr als nur ein Buch, weil Gott sich selbst in diesen Worten offenbart. Und zwar nicht nur durch Information. Das Wort, das wir lesen, weckt unseren Glauben. Das Wort bringt Erkenntnis. Das Wort hat Kraft und verändert uns, weil Gott sich immer wieder neu zu diesen Worten stellt. Weil er immer wieder neu sagt, da steht's und ich halte mich daran. Und Gegenwart Gottes in Jesus Christus ist auch hier Realität. Sie wird uns Realität. Im Wort der Schrift, im Wort der Predigt, aber auch in den Worten der Lieder. Das kann uns verändern. Es spricht uns an. Es ist nicht nur Information. Es ist Herzensnahrung. Das Wort kommt zu uns, berührt unsere Seelen, öffnet die Ohren und Augen unseres Herzens. Und Jeremia hört, Vers 5, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Wow! Das ist eine ganz außergewöhnliche Berufung. Bevor du gezeugt wurdest, bevor du geboren wurdest, kannte ich dich und habe dich erwählt. Eine solche Vorherbestimmung gibt es sonst nur bei Königen. Denn ihr wisst alle, ein Königreich wird vererbt an den Erstgeborenen. Das ist bei Königen so. Da heiratet ein König und eine Königin. Und noch bevor das erste Kind geboren wird, ja noch bevor dieses Kind gezeugt ist, steht fest, dieses erstgeborene Kind, meistens ein Junge, manchmal aber auch heute ein Mädchen, wird der nächste König oder Königin sein. Vorherbestimmt, vor deiner Geburt, vor der Geburt. Eine Erwählung vor der Existenz. Und so bestimmte Gott auch, dass der Sohn von Abraham und Sarah Träger und Erbe der Verheißung wird. Bevor Isaak gezeugt und geboren wurde, war er erwählt. Gott versprach David, dass aus seiner Linie der Messias kommen würde. Und deshalb wurde er geboren von einer Mutter, die Nachfahre von David war und selbst sein Stiefvater Josef auch. Es war lange im Voraus so geplant. Gott erwählte Johannes den Täufer, bevor Elisabeth mit ihm schwanger war. Und diese Erwählung geschieht nicht unbedingt wegen dem Kind selbst, sondern wegen der Eltern. Wegen ihres Standes, ihres Glaubens, ihrer Zugehörigkeit zur Familienlinie Davids. Ihnen wird ein Kind geschenkt, anvertraut, das nun einen besonderen Auftrag hat, eine spezielle Berufung oder auch ein besonderes Erbe. Nicht alle erweisen sich übrigens der Berufung würdig. Esau zum Beispiel war der erstgeborene Sohn von Jakob und Rebekka, aber er lehnte diese Berufung ab, er war nicht interessiert, während Jakob, sein jüngerer Bruder, unbedingt in diese Linie hinein wollte. Er hat ein bisschen rumgetrickst, aber am Ende, das finde ich spannend, hat Gott ihn damit gesegnet. Esau wurde verworfen, Jakob wurde erwählt. Das ging noch anderen so. Und in dem Stammbaum von Jesus stehen ganz viele Frauen drin, drei genau genommen, die sich alle reingedrängt haben, die eigentlich nicht da rein gehören. Tamar zum Beispiel ist keine Jüdin. Ruth ist keine Jüdin. Rahab war eine Prostituierte. Aber sie alle entschieden sich, nein, ich will dazugehören. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, sagt Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Und so kommt sie hinein. Also selbst, es ist keiner ausgestoßen. Jeder, der sagt, ich möchte dazugehören, wird auch von Gott erwählt. Saul war auch so einer, der erste von Gott berufene König von Israel. Eigentlich wäre es seine Familienlinie gewesen, auf die der Segen ruht. Aber Saul erweist sich der Berufung nicht würdig. Er vertraut Gott nicht. So wird er von Gott verworfen und David wird auserwählt. Die Segenslinie von Abraham ging über Jakob auf David übrig. Und David war auch nicht der Erstgeborene, er war der Jüngste. In diesem Sinne sind auch wir von jeher und von Anbeginn der Welt berufen und auserwählt, als Nachfolger von Jesus. Gott hat im Voraus bestimmt, dass alle, die an Jesus glauben und an ihm festhalten, berufen und erwählt werden. Obwohl wir nicht jüdisch sind, sind wir mit durch Adoption in diese Familiensegenslinie von Abraham hineingenommen, die Gott mit Abraham begonnen hat, durch den Glauben, aus Gnade. Es ist nicht unser Blut, sondern das Blut von Jesus Christus, das uns diese Berufung und dieses königliche Erbe gibt. Also wenn du an Jesus glaubst, bist du auserwählt und berufen. Und die Frage ist, was fängst du mit deiner Berufung an? So wie erstgeborene Königssöhne ganz automatisch ein König wird. Johannes beschreibt das in Johannes 1, Vers 12. Aber denen, die ihn, also Jesus, aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes, Königskinder, wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Denen, die Jesus aufnehmen. Wir können unser Herz öffnen für seine Liebe. Wir können Jesus einladen, durch seinen Geist in uns zu wohnen. Wir dürfen zu ihm sagen, hier bin ich, Gott. Ich will für dich leben, du sollst mein Herr sein. Ich will dir nachfolgen. Komm in mein Leben, gib mir deinen Heiligen Geist. Und mit diesem Gebet werden wir zu Kindern Gottes. Und der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Jesus Christus nimmt Wohnung in uns. Und so werden wir zu Kinder Gottes und zu Miterben. Jeremia war von seiner Berufung nicht sofort überzeugt und nicht begeistert. Er hielt sich nicht für fähig, nicht klug genug, nicht gut genug, nicht erfolgreich genug. Mir fällt nichts ein, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber Gott selbst befähigt Jeremia. Und so lesen wir in Vers 9, dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das bedeutet zweierlei. Erstens, Gott selbst ist mit Jeremia. Gottes Geist erfüllt Jeremia. Wenn Gott das Wort ist, dann ist Gott selbst mit Jeremia. Und zweitens, Jeremia bekommt ein Geschenk von Gott, die Gabe der Rede. Und wenn ihr euch Jeremia durchliest, wisst ihr, dass er ein exzellenter Redner war. Er braucht sich in Zukunft keine Sorgen zu machen, dass ihm nichts Gescheites einfällt. Als Prophet ist es durchaus ein wichtiges und hilfreiches Geschenk, das er hier von Gott bekommt. Und weißt du, dass Gott dich auf die gleiche Weise erfüllt und begabt durch seinen Heiligen Geist? Paulus hat ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 12, lest euch das mal durch, wo er anfängt, nun komme ich zu der Frage der Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Also es ist ein Fakt. Jetzt schenkt Gott einem nicht alle die gleichen Gaben. Jeremia brauchte die Gabe der Rede und der Lehre, hat er bekommen. Wir erfahren auch in diesem Kapitel, dass es sehr unterschiedliche Gaben gibt, die Gott, mit denen Gott uns befähigt, seinen Willen zu tun. Und er zählt verschiedene Gaben, Begabungen auf, die Gott uns gibt. Die Gabe zu lehren, die Gabe zu heilen, die Gabe Wunder zu tun, die Gabe der Weisheit, die Gabe der Evangelisation, die Gabe andere zu ermutigen, die Gabe der Barmherzigkeit, der Diakonie, die Gabe der Leitung, die Gabe des Glaubens, die Gabe des Gebets und so weiter. Jeder von euch, der berufen und auserwählt ist, wird von Gott begabt. Finde heraus, welche Gabe Gott dir geschenkt hat, damit du dich in seinen Willen stellst und sein Wille hier auf Erde geschieht. Diese Gaben sind uns gegeben, um uns gegenseitig zu dienen, um diese Gemeinde zu bauen. Jeder hat was anderes mitbekommen. Und alle zusammen ergeben wir eine Familie, ein Leib. Wofür hast du Leidenschaft? Was erfüllt dich mit Freude? Das geht einher. Okay, Jeremia war so, reden und so kann ich nicht. Wow, und Gott gibt ihm aber dann diese Gabe. Aber dann konnte er es. Und manchmal konnte er gar nicht still sein. Und ich glaube, dass wir spüren, was Gott uns für Gaben gegeben hat, weil er gibt uns dann auch eine Leidenschaft. Eine Lust, eine Freude, darin zu wachsen und das auszuprobieren. Wir sind in diese Welt gesandt, um Gottes Liebe und Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Sie zu leben, für die Menschen erfahrbar zu machen, als Boten. Wir haben übrigens nicht die Botschaft auszureißen oder zu vernichten. Das Gericht liegt auf Jesus. Unsere Botschaft ist, lass dich mit Gott versöhnen. Du bist gerettet. Halte dich an Gott fest. Nimm deine Berufung an. Lebe das Leben, das eines Gotteskindes, eines Erben oder Erbin des Himmelreiches würdig ist. Lass Jesus in deinem Herzen Raum und Wohnung finden. Amen.